Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Endlich sind wir wieder im grünen Bereich, was den Kalender angeht. An diesem Sonntag hörten zwei Turniere auf. Zwei 1000er-Turniere, das Masters der Frauen, die Wuhan Open in Wuhan und in Shanghai, das Rolex Shanghai Masters. Darüber müssen wir natürlich sprechen. Dazu gibt es noch einige neue Nachrichten und ein paar Rücktritte. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk. Mein Name ist Andreas Thies, an meiner Seite wieder Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Hast du aus dem Kopf das Head-to-Head zwischen Richard Gasquet und Rafael Nadal im Kopf?
Na, ich habe gedacht, irgendein Witzchen muss doch jetzt dazu kommen.
Ha? Ja.
Ich glaube, es sind 18-0 und jetzt 19-0, nachdem sein Rücktritt überboten wurde.
Mensch, genau diesen Witz wollte ich machen. 18-0 für Rafael Nadal. Seit 2008 hat Richard Gasquet keinen einzigen Satz mehr gewonnen gegen Rafael Nadal. 4 Sätze insgesamt. Und jetzt steht es seit letzter Woche 19-0. Richard Gasquet hatte am Vormittag über die L'Equipe bekannt gegeben, dass die French Open 2025 sein letztes Turnier sein würden. Und alle haben sich gedacht, Mensch, das ist eine traurige Geschichte, eine der schönsten einhändigen Rückhände, die wir haben. Einmal das Griffband, was gewechselt worden ist in seiner Karriere, reicht einmal um die gesamte Welt. Und dann kommt nachmittags das Video von Rafael Nadal, das letzte Ola Atolos. Gab es irgendeine Überraschung in deinen Augen, als du diese beiden Nachrichten gehört hast?
Nein, nicht wirklich. Also für Richard stand ja schon der Rücktritt jetzt im Frühjahr immer mal wieder im Raum. Und es ist beeindruckend, dass er sich jetzt über die Challenger nochmal rangespielt hat. Aber er ist natürlich schon länger ein Stück von der Weltspitze entfernt. Und bei Nadal warten wir ja in irgendeiner Form eigentlich schon seit seinem French Open Sieg damals 2022 darauf. Da hatte er ja schon während des Turniers schon Gerüchte, dass er nach dem Finale zurücktreten könnte. Ist er dann nicht. Hat dann ja auch noch sehr überzeugend in Wimbledon gespielt, hat sich da verletzt und ist eigentlich nie wieder von der Verletzung oder den vor allem darauf folgenden Verletzungen zurückgekommen. Und es war ja dieses Jahr so ein bisschen im letzten angekündigt worden als das wahrscheinliche Rücktrittsjahr. Und dann ist er da ein, zwei Mal zurückgerudert. Nur hatten wir ja auch in den letzten Wochen darüber gesprochen, er konnte ja eigentlich nicht mehr zufrieden sein mit dem, was er erreicht hat in den letzten Wochen. Und ich glaube, Nadal ist echt keiner der jetzt spielt, um irgendwann die Nummer 72 in der Welt zu sein. Der wollte entweder Grand Slams gewinnen oder er lässt es sein. Und daher ist es jetzt nicht die große Überraschung. Es ist natürlich ein historisches Datum, vor allem wenn dann der Rücktritt auch final sein wird. Bei den Davis Cup Finals, wann auch immer das Datum dann sein wird oder wann das Match sein wird, was dann das letzte ist. Aber der Rücktritt an sich ist für mich keine Überraschung.
Die Davis Cup Finals ab dem 19. November in Malaga, die werden sein letzter Auftritt sein. Er ist nominiert für das Team. Am 19. November spielt Spanien sein Viertelfinale und dort soll er zum Einsatz kommen, wenn es funktioniert, wenn es reicht für ihn. Das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Die Spanier spielen gegen die Niederlande in der ersten Runde im Viertelfinale. Es könnte in einem Halbfinale ein Aufeinandertreffen mit Deutschland geben. Meinst du, Alexander Zverev macht diese Nachricht von Rafael Nadal abhängig für seine Entscheidung, dort vielleicht dann auch nochmal aufzutauchen?
Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Also mal gucken, wie jetzt du wirst ja auch vor Ort sein, wie diese ganzen 5, 6 Tage da laufen werden, ob das am Ende eine Prozession für die Spanier wird. Die, würde ich sagen, sind jetzt nicht unbedingt der Top-Favorit, wenn auch sicherlich in der Verlosung dabei. Es wird sich wahrscheinlich alles nur noch um Nadal drehen. Ich denke, bis zur letzten Woche wärst du einer von 30 oder 40 Pressevertretern gewesen. Jetzt wird es in die Hunderte gehen, die da auftauchen werden. Und es wird hier nur am Ende um Nadal gehen. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Er ist größer als diese Ausgabe des Davis Cups. Er ist eine der bedeutendsten Personen der Tennisgeschichte. Und es ist der Abschied, den er sich ausgesucht hat. Ist natürlich schon spannend, dass er das in einem Teamwettbewerb macht. So ein bisschen wie es bei Federer der Fall war. Und ich denke, es passt ja auch gut, wenn wir uns jetzt erinnern, der erste richtig große Durchbruch für Nadal war ja damals im Davis Cup müssten ja 20 Jahre Jahr gewesen sein, ne? In der Stierkampf-Arena. Ich weiß nicht mehr, wo die war, aber hier nämlich noch das an das Wochenende. Und eben wirklich historische Karriere, ein historischer Spieler. Hat das Spiel, wie wir es kennen, verändert. Und ich glaube, wir sehen ja jetzt erst so ein bisschen die Folgen davon, wie er es verändert hat. und zeitgleich halt eine einzigartige Figur in der Tennisgeschichte.
2004, wie gesagt, hat er den Davis Cup damals gewonnen. Er war damals anstelle von Juan Carlos Ferrero in die Mannschaft beordert worden. Damals, ich glaube, Carlos Costa war noch der Teamchef oder Albert Costa. Auf jeden Fall war er damals der Spieler, der dann dafür gesorgt hat, dass die Spanier den Davis Cup gewonnen haben. 2005 fing dann seine unglaubliche Serie an Siegen bei den French Open. Du warst, das haben wir hier ja schon mal erörtert, du warst in deinen Anfangstagen als Tennisfans, warst du großer Roger Federer-Fan. Wie hast du auf die Karriere am Anfang und am Ende dann drauf geschaut, auf die von Rafael Nadal?
Ja, Gott sei Dank waren es ja nicht meine Anfangsjahre als Tennisfan, aber letzten vor dem Journalismus. Ich habe ja Mitte der Nullerjahre in Großbritannien Journalismus studiert und dann rechtzeitig den Absprung vom Fan-Dasein geschafft zum Ende des Journalismusstudiums. Wie habe ich auf ihn geblickt? Natürlich schon damals durch die Federer-Brille, obwohl halt auch schon klar war, also wenn ich mir jetzt so ein bisschen erinnere, Federer schien damals halt wirklich nicht nur die alles überstrahlende Figur, sondern auch jemand, der fast alles, was er in der Tennisgeschichte vorher bei den Herren gesehen hatte, in einer Figur vereint. An sich war er aber ja eigentlich nur eine Fortsetzung von dem, was wir gesehen hatten. Und Nadal kam dann herein, galt am Anfang auch wirklich irgendwie so, wie die Amerikaner mal gesagt haben, so ein Dirtballer, jemand, der sich vor allem auf dem Sand wohlfühlt. Und ich glaube, es ist dann erst mit der Zeit klar geworden, wirklich wie einzigartig er gespielt hat und wie er ja fast in einem Tennislabor geschaffen worden war, um eben nicht nur Federer zu ärgern, so haben es die Federer-Fans damals empfunden, sondern um wirklich Tennis zu verändern. Und von daher, so die ersten 3-4 Jahre habe ich ihn natürlich durch die Federer-Brille wahrgenommen und danach aber dann schon als Nadal. Und er hat ja, muss man auch sagen, eben wirklich mit diesem Wimbledon-Sieg damals nicht nur die Wachablösung von Federer geschafft, sondern hat es ja auch hinbekommen, dass er als singuläre Person wahrgenommen wurde und nicht nur in Abhängigkeit von Federer. Vorher hat er jahrelang Federer verfolgt quasi in der Weltrangliste, war auf dem Sand besser, aber auf allen anderen Belegen nicht. Hier hat er Federer überholt. Und hat dann ja mehrere dieser Momente in seiner Karriere gehabt. Er war immer wieder nicht in der Weltrangliste groß zurückgefallen, aber hat lange Pausen gehabt, lange Verletzungspausen gehabt, hat sich immer wieder ganz, ganz nach oben gearbeitet und hat dann ja eben dieses Jahr, dieses erste Jahreshälfte 2022, dass man, finde ich, auch ganz wunderbar rahmen kann mit 2008, historischer Sieg über Federer. Und wenn wir jetzt zurückgucken, auch historischer Sieg über Medvedev im Australian Open Finale, wo er eben nicht nur von 0 zu 2 Sätzen zurückgekommen ist, sondern eben die Führung in diesem Grand Slam Race übernommen hat. Das hat ihm Djokovic jetzt abgenommen, aber alle drei haben mal die Führung gehabt. Und man muss jetzt natürlich auch im Nachhinein sagen, er hat, würde ich sagen, einen Gleichstand, wenn man jetzt auf die Karrieren mit Federer guckt. Aber was natürlich schon krass ist, dass er diese ganzen Titel wirklich geholt hat, während entweder Federer oder Djokovic präsent waren. Djokovic kann jetzt hinten noch ein bisschen abräumen und Federer konnte am Anfang noch ein bisschen abräumen. Und Nadal hat es wirklich alles in den Jahren erreicht, in denen die beiden auch präsent waren. Schon extrem enorm.
Ich habe damals, als ich ihn so auf der Bildfläche habe auftauchen sehen, habe ich am Anfang meine Mühe dann auch gehabt, mit ihm warm zu werden, weil es war, für mich war es damals schon extrem, wie sehr er von Anfang an dann ja auf dem Sandplatz dominiert hat und dass er sofort 2005 bei seinem ersten Auftritt dort bei den French Open sofort dieses Turnier gewonnen hat und wie unschlagbar er zwischendurch dann auch schien. Auch eine schöne, übrigens 1-Million-Euro-Frage, wer war sein allererster Gegner bei den French Open? Und das wird sich Lars Burgsmüller dann immer einrahmen können in seinem über seinem Bett. Auf jeden Fall habe ich am Anfang gedacht, erstens, dass mir das ein bisschen unheimlich ist, wie gut er ist auf Sand. Und zweitens habe ich dann gedacht, naja, mit dieser Spielweise und diesem Körper, das wird er keine 5-6 Jahre durchhalten, mit 25 ist er spätestens durch. Er war durch tatsächlich, aber er ist immer wieder zurückgekommen und er hat es immer wieder geschafft, von langen Verletzungspausen wiederzukommen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er ab so seinem Mittel- bzw. Spätwerk dann auch wirklich von allen erkannt worden ist als der Spieler, der erstens diese Rivalität Federer-Nadal auf ein neues Level dann auch gehoben hat und zweitens, dass ihm dann diese Liebe dann ja auch zuteil wurde im Laufe seiner Karriere, die am Ende dann dazu geführt hat, dass er dieses Jahr bei den French Open verabschiedet worden ist, als er eine Figur larger than life. Auch die Franzosen sind ja erst spät mit ihm warm geworden bei den French Open, weil die gedacht haben, was macht der Junge hier mit unserem Turnier, dass er das in einer Tour immer nur gewinnt. Und das hat ein bisschen gedauert, glaube ich, bei allen, mit ihm wirklich warm zu werden. Dann hat er auch noch die Chuzpe besessen, Roger Federer in Wimbledon zu schlagen 2008, als der gerade 5-mal hintereinander das gewonnen hatte. Also er hat ja schon so ein bisschen immer so den, nicht Spielverderber gegeben, aber er ist immer so ein bisschen in die Wohnzimmer reingegangen, ohne zu klingeln.
Naja, und eben, es hat aber diesen Sieg gebraucht und alles, was danach kam, damit er, glaube ich, eben wirklich ohne Federer wahrgenommen wurde. Und für Djokovic hat es dann ja alles noch länger gedauert. Der hat ja jetzt erst so richtig den Zustand erreicht, dass er ohne die anderen beiden wahrgenommen wird. Und man kann am Ende zu den French Open ja wirklich feststellen, dass er nie ganz entschlüsselt worden ist. Es gab Spieler, die haben ihn dort geschlagen, aber eigentlich, okay, in diesem Jahr, da war aber auch schon offensichtlich, dass er eben körperlich komplett über den Zenit hinweg ist, aber bis 22 war er mit bis auf ganz wenige Ausnahmen die absolut dominante Gestalt dort. Und wenn man jetzt ein bisschen die Karriere von Nadal zweiteilt und sich anguckt, er ist einerseits der mit Abstand beste Sandplatzspieler aller Zeiten und der Rest seiner Karriere ist aber auf Augenhöhe mit Becker, Agassi, Edberg, also das ist nochmal eine Hall of Fame-Karriere obendrauf. Und das war am Anfang nicht erwartet worden, dass ihm das gelingen würde. Es gab so Hartplätze, die ihm gelegen haben. Er war, glaube ich, auch immer ambitioniert auf dem Rasen, aber es hat ja schon ein paar Umstellungen gebraucht. Und wie auch Djokovic hat er sich ja spielerisch total weiterentwickelt in seiner Karriere. Also eben, er gilt ja gemeinhin als bester Doppelspieler unter diesen Big Three. Er hat wirklich ein fantastisches Händchen mit der Zeit entwickelt. Er hat einen richtig guten Aufschlag bekommen. Sein Return ist besser geworden mit der Zeit. Rückhand wird überstrahlt von der Vorhand, ist aber trotzdem auch besser mit den Jahren geworden. Also er war einer wie die anderen beiden, der sich immer weiterentwickelt hat und der sich wirklich in einem Kraftakt an Federer vorbeigeschoben hat und der eben eine Karriere, würde ich sagen, wenn man alles zusammenzählt, auf Augenhöhe mit Federer hat und damit eine der besten Karrieren aller Zeiten. Und eben, er war der Erste, der in der Form, also er hat nicht den Topspin natürlich ins Tennis gebracht, aber er ist zur perfekten Zeit ins Tennis gekommen, um die Vorteile von den neuen Schläger und Beseitigungstechnologien wirklich zu nutzen, war dann zeitgleich einfach ein absoluter Überathlet. Und die Art, wie er Tennis gespielt hat, die sieht man bis heute im Tennis. Und ja, dazu kommt dann natürlich, was ihn auch ausgezeichnet hat und das vielleicht extrem selten gesehen haben, wirklich dieses von Moment zu Moment denken und wirklich und zeitgleich jeden Punkt zu spielen, und sei es der letzte. Also er hat dieses Klischee, was er wirklich im Sport ein Klischee ist, er hat es ja absolut durchgezogen. Da hat er jeden Punkt exakt so gespielt, solange er es noch konnte. Und das ist dann wirklich die Ausnahme, die Regel bestätigt.
Ich habe ihn 2017 oder 2018 beim French Open habe ich ihn mal trainieren sehen. Und selbst da hat er gespielt, als würde er Punktspiel machen, beziehungsweise ein normales Match spielen. Und selbst da war eine unglaubliche Intensität in seinem Training. Also das ist etwas, was man immer hochhalten muss, dieses Engagement, was er immer hatte und dass er wirklich jedes Match ernst genommen hat, dass er jedes Match so gespielt hat, als wäre das sein letztes Karrierematch. Und das ist eine unglaubliche Fähigkeit. Und er hat nie einen Schläger geschmissen beziehungsweise kaputt gemacht. Das kann man ihm auch noch hoch anrechnen. Also sein Schlägerhersteller hat solche Bilder nie bekommen.
Ja, ist ja auch. Also ich meine, seine Bescheidenheit konnte ja auch auf die Nerven gehen, weil, also entweder hat er es geglaubt, dann ist es wirklich schon schräg, oder er hat es halt erzählt, dann ist es auch schräg, aber er war ja schon super freundlich irgendwie. Ja. Ich glaube auch wirklich abseits des Courts, da habe ich ihn jetzt weniger als die anderen beiden erlebt, aber auch abseits des Courts ein total korrekter, netter Typ. Und ich glaube, jeder, der so viel Erfolg hat im Leben, dreht irgendwie ein bisschen ab. Aber er ist, glaube ich, relativ wenig dafür abgedreht, wie gut er gewesen ist.
Rafael Nadal hat sein Karriereende angekündigt. Lass uns jetzt mal gerade Richard Gasquet würdigen, weil Richard Gasquet kommt hier schon wieder mit 19:0 und 1-6-1-6 hier unter. Richard Gasquet hat es geschafft, unter die Top 10 zu kommen in seiner Karriere 2007. Er galt als einer der besten Junioren in seiner Karriere. Er hat es nie vielleicht ganz geschafft, nach oben zu kommen. Er hatte eine der schönsten einhändigen Rückhände und hat am Ende 16 Karrieretitel aneinandergereiht, die überall, es waren 16 250er-Titel, dazu 10 Titel auf der Challenger-Tour, in diesem Jahr noch in Cassis auf Hartplatz gegen Juri Rodionow. Das war sein letzter Titel, den er geholt hat. Und er hatte insgesamt auch noch 17 Finalteilnahmen, unter anderem bei einem 1000er-Turnier bei 3000er-Turnieren in Hamburg 2005, in Toronto 2006 und in Toronto nochmal 2012. Und ja, gehörte zu dieser goldenen Generation der Franzosen, die es alle nicht geschafft haben, einen Grand Slam zu holen. Es gibt jetzt eine neue Generation mit Arthur Fies, mit Lucas van Asch, mit Giovanni Pecci Pericard, die es jetzt auch versuchen werden. Die Generation, die tritt ab, ohne einen dieser großen Titel geholt zu haben. Und er ist ein Teil der goldenen Generation, aber sie haben es nie zu 100% geschafft.
Oh, mal fies. Kannst du in der Theorie noch schaffen, ne?
Ja, ja.
Das wäre es natürlich. Ja, Richard Gasquet, das absolute Tennis-Wunderkind. Gibt ja dieses berühmte Bild eben, wo er auf dem französischen Äquivalent des Tennismagazins mit 10 Jahren drauf war, so ungefähr als die kommende Tennispersönlichkeit, und ist dann ja schon ganz früh von Nadal überrundet worden und hatte in den Einzelduellen keine Chance und hatte auch gegen die ganz Großen selten wirklich Land gesehen. Er hat diese tolle Rückhand, aber er war athletisch nicht so begabt wie die anderen. Ihm hat die Beinarbeit gefehlt, ihm hat die Schnelligkeit gefehlt, und dann war er am Ende halt auch ein bisschen zu passiv, als dass er das so hätte ausgleichen können. Und wer Tennis ein Tennisstandsport oder ein Standsport, dann denke ich, wäre erfolgreicher gewesen. Das ist es aber nun mal nicht. Und er ist super beliebt irgendwie in Frankreich. Viele werden sich wahrscheinlich auch an ihn erinnern. Und er hat dazugehört, hat 2-3 absolut denkwürdige Matches gehabt. Mir fällt eins gegen Federer in Monte Carlo, müsste so 0-4, 0-5, 0-6 irgendwie gewesen sein. Dann natürlich gegen Murray in Wimbledon. Die Geschichte damals war sehr beeindruckend. So ein bisschen in Vergessenheit geraten in den letzten Jahren. Und ich würde auch vermuten, käme er nicht aus Frankreich, wäre der Hype natürlich auch nie so groß gewesen, wie er dann um ihn war. Aber insgesamt eine sehr gute Karriere.
2017 hat die goldene Generation den Davis Cup gewonnen. 2017, den haben wir damals für meinsportradio.de kommentiert, wir beiden. Damals die Franzosen mit Lucas Pouille, Jo-Wilfried Tsonga, Richard Gasquet, Pierre-Hugues Herbert haben gegen Belgien damals gewonnen. David Goffin, 2 Einzelpunkte für die Belgier. Und die restlichen Punkte gingen an Frankreich. Das war der einzige große Titel, den die goldene Generation geholt hat. Und ich nehme alles zurück, sollte Gael Monfils nächstes Jahr die Australian Open gewinnen. Dann würden wir hier über eine richtige Sensation dann nochmal sprechen. Also, Richard Gasquet tritt zurück. Nächstes Jahr bei den French Open wird sein letzter Auftritt sein. Wir haben jetzt eine etwas längere Begrüßung gemacht. Dadurch, dass wir hier 2 Rücktritte hatten und einen wirklich großen Rücktritt, der kommen wird. Wie gesagt, während der Davis Cup Finals werde ich auch vor Ort in Malaga sein, und dann werdet ihr natürlich dann auch darüber informiert werden, über den Abschied von Rafael Nadal. Wir werden uns jetzt gleich um das Turnier in Wuhan kümmern, um die Wuhan Open, die ausgetragen worden sind, mit einem für chinesische Verhältnisse Traumfinale zwischen Arina Sabalenka und Jinwen Zhang und durchaus einigen Störgeräuschen von außen, aber insgesamt super Stimmung. Das alles gleich hier bei Chip in Charge, dem Tennis Talk. Magda Linett hatte in den sozialen Medien bekannt gegeben, sind wir wieder im Corona-Zentrum. Paula Badosa hatte Einheimische nachgemacht, wie sie mit Stäbchen essen. Die hat dann hinterher zurückgezogen. Irgendwas war letzte Woche im Kaffee. Wir sprechen auch gleich noch über die Herren, die sich daneben benommen haben. Aber Magda Linett, eine der netteren Spielerinnen auf der Tour, wurde ausgebuht bei ihrem On-Court-Interview nach einem ihrer Siege und wollte sich dafür entschuldigen für ihr Social-Media-Post. Aber das ist nicht so richtig gut angekommen. Es war irgendwas in der Luft letzte Woche.
Also eben, ich habe die beiden Fälle jetzt ehrlicherweise nicht so nah verfolgt. Ich habe es im Vorbeigehen gelesen, aber kann da jetzt keine direkte Einschätzung zu geben. Zu Linette ist es schon etwas überraschend. Die hat ja auch zwischendrin mal in China gewohnt, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, und hatte eigentlich auch eine enge Verbindung. Das hat mich jetzt schon etwas überrascht. Es ist natürlich, wenn man jetzt so ein bisschen drauf schaut, das ist die Rückkehr nach Wuhan gewesen und das erste Mal seit der Pandemie. Mhm. Und vorher kannte man die Stadt wahrscheinlich weltweit eher für Tennis als für die Pandemie. Es ist natürlich so ein bisschen das Unausgesprochene und es ist, glaube ich, auch in der Form nicht thematisiert worden. Und daher, irgendwer musste wahrscheinlich den oder die Doofe geben, um es auszusprechen. Nur glaube ich, und das müsste Linette wirklich wissen, dass sie sich da halt so ein bisschen die falschen Leute für ausgesucht hat. Ich bin ja selber zweimal in China gewesen und es ist ein fantastisch faszinierendes Land, aber es ist jetzt, glaube ich, keins, wo man unbedingt mit durchkommt, wenn man sich lustig macht über die Leute. Dafür ist zu viel Stolz und auch zu viel, ich lasse es mal bei Stolz. Zu viel Stolz da, als dass es jetzt sonderlich gut ankommt, mit sowas um die Ecke zu kommen. Und von daher hat mich jetzt überrascht, aber ich habe eben ehrlicherweise auch nicht so tief jetzt in die Geschichte reingeguckt.
Ja, das wollte ich am Anfang nur stellen. Wir werden gleich noch über die Herren sprechen, die auch in irgendeiner Weise, denen die Saison so ein bisschen zu Kopf steigt inzwischen. Aber wir haben in Wuhan dann auch, wo es eigentlich sonst immer ein bisschen stiller ist bei den Frauen und wo eher dass der Sport im Vordergrund steht, haben wir dann doch noch die zwei Geschichten gehabt mit Magdalinette und Paula Badosa. Badosa hat am Ende zurückgezogen. Aber lass uns lieber über das Sportliche sprechen und über Aryna Sabalenka, die heute ihren Titel oder den Titel geholt hat in Wuhan gegen Jin Wenjiang im Finale. Es war ein hart erkämpfter Dreisatzsieg. Es war ein hart erkämpfter Dreisatzsieg im Halbfinale gegen Coco Gauff. Aber Sabalenka ist jetzt dran an Iga Swiatek nach diesem Sieg. Sie wird höchstwahrscheinlich noch in diesem Jahr die neue Nummer 1 der Welt werden und hat es hier unter Beweis gestellt. Und sie ist auf Hartplatz die Spielerin, die man schlagen sollte, wenn man Turniere gewinnen möchte.
Ja, finden uns sicherlich in der goldenen Phase von Sabalenkas Karriere, zumindest bisher. Und sie hatte ja wirklich eine Verbindung mit dem Turnier hier. Das war so lange Zeit das Turnier, wo sie schon aussah wie eine kommende Nummer 1, da aber noch ein gutes Stück von entfernt war, auch wenn schon evident war, dass es eigentlich von den Fähigkeiten her reichen sollte. Aber es war die berühmte Konstanz, die nicht da war Ende der 10er Jahre. Und mittlerweile ist sie eben wirklich die beste Spielerin, zumindest auf Hartplatz. Und der Turniersieg hier war ja schon ein anderer, als was wir gesehen haben, zum Beispiel bei den Australian Open und US Open, wo sie ohne große Probleme jeweils zum Titel gekommen ist. Und hier waren Situationen dabei, wo es hätte schiefgehen können. Es hätte gegen Gauff schiefgehen können. Ich glaube, es hätte auch gegen Zhang durchaus kippen können in dem Match. Und auch sonst war sie jetzt nicht super souverän über die ganze Woche. Aber das ist es natürlich, was wirklich dann auch eben diejenigen, die sich oben halten, auszeichnet, dass sie durch solche Wochen durchkommen. Und die 1000 Punkte gehen ja trotzdem aufs Konto. Und der Turniersieg ist ihrer. Und ich glaube, sie ist immer noch ungeschlagen in Wuhan. Mhm. 17:0. Und wie viel?
17:0.
Ja, nicht schlecht, ne? Mhm. Fast, als hätte sie gegen Richard Gasquet gespielt. Und ja, sie ist jetzt in der Pole-Position fürs Jahresendturnier. Mal gucken, ob Swiatek da antritt. Ich gehe von aus. Und wenn Swiatek das jetzt natürlich ohne Niederlage gewinnt, dann denke ich, wird es ja doch noch als Nummer 1 beenden. Ansonsten sollte es an Sabalenka gehen. Ich glaube, ja, sollte Swiatek nicht absolut dominieren beim Jahresendturnier, sind wir uns auch alle sicher, dass Sabalenka die Spielerin des Jahres ist.
Also, das wollte ich jetzt gerade mal sagen. Wir können doch eigentlich inzwischen mit relativer Sicherheit sagen, dass Aryna Sabalenka die Spielerin des Jahres ist. Ja, auf dem Sand hatte sie zwischendurch auch noch ihre Probleme, aber in Madrid, auch da können wir ein kleines Sternchen dahinter machen. Madrid sind spezielle Bedingungen durch die Höhe etc. und durch die Bedingungen da in der Cajamarca. Aber wir können trotzdem sagen, dass sie insgesamt die stabilste Spielerin über das gesamte Jahr war. Sie hat kaum Verletzungspausen gehabt in diesem Jahr. Sie hat kaum Pausen eingelegt. Sie hat selbst damals in Indian Wells als sich ihr Ex-Partner das Leben genommen hatte, hat sie sofort weitergespielt, dann hat sie eine Verletzungspause gehabt und hat sofort nach ihrer Verletzungspause hat sie dann wieder ansetzen können und sofort wieder mit das beste Tennis spielen können. Dann die beiden Titel in Australien beziehungsweise bei den US Open, das waren dann auch sehr souveräne Titel und jetzt dieser Titel hier in Wuhan. Johann, der war auch souverän, auch wenn sie drei Sätze verloren hat gegen Julia Putintseva, gegen Coco Gauff und gegen Jin Wenzhang. Sie muss besiegt werden und sie ist am Ende, das können wir dann auch sagen, die konstanteste Spielerin, weil sie kann ein Niveau über längere Zeit hochhalten als im Moment ihre Gegnerin, jedenfalls auf den Hartplätzen dieser Welt.
Naja, eigentlich ist die Saison ja ziemlich zweigeteilt. Wir haben die Australian Open gehabt, die sie sehr klar gewonnen hat. Dann hat Swiatek übernommen bis zum Ende der French Open, hat da dann halt auch wieder ihre enormen Siegesserien gestartet, hat wie viel Titel, 4, 5 oder so gewonnen und dann war aber seit Wimbledon bei Swiatek nicht mehr viel zu sehen und Sabalenka hat dann mit Cincinnati wieder übernommen. Also das sind ja auch schon die beiden prägenden Spielerinnen des Jahres gewesen. Keine ist so richtig rangekommen, bis auf singuläre Ereignisse und jetzt ist natürlich das Spannende, kann Sabalenka das noch 2, 3 Saisons so fortsetzen oder ist sie jetzt eben wirklich auf dem absoluten Höhepunkt und das war die Saison schlechthin? Das wird ja jetzt das Spannende werden. Ich denke, man hat im Halbfinale gegen Goff gesehen, dass da eine ist, die ihr zusetzen kann, wenn sie das Surf wieder in den Griff bekommen hat. Swiatek kann Sabalenka auch auf Hartplätzen schlagen. Rybakina hat Anfang des Jahres einen ganz klaren Sieg gefeiert. Im Moment steht Sabalenka oben, ganz alleine auch, als die beste Spielerin. Nur, glaube ich, sind welche, die ihr zusetzen können. Und jetzt gucken wir mal, wie das dann im nächsten Jahr aussieht.
Arina Sabalenka hat das Finale gegen Jin Wenzhang gewonnen. Jin Wenzhang, die gute Wochen jetzt hier in China hatte, vor allen Dingen dann ja auch mit dem Erwartungsdruck klarkommen musste. Das hat sie meiner Meinung nach herausragend gemacht. Sie hat hinterher in der Pressekonferenz gesagt, dass sie zweimal in den letzten 2 Wochen Fieber gehabt habe und dass sie gesundheitlich nicht zu 100% da sei. Deswegen wisse sie zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht, ob sie in Ningbo in dieser Woche spielen wird. Aber sie hat sich hier durchgebissen und sie hat sich durchgebissen vor allen Dingen gegen Konkurrenz aus dem eigenen Land, gegen Jin Yu Wang zum Beispiel. Sie hat gegen Jasmine Paolini in 3 Sätzen gewonnen, gegen Leila Fernandes und in der ersten Runde gegen Jacqueline Christian. Das ist alles keine Laufkundschaft, gegen die sie gewinnen musste. Dazu waren die Plätze immer voll, wenn sie gespielt hat. Sie hat eine unglaubliche Euphorie in Tennis China ausgelöst und damit klarzukommen, das muss man auch erstmal schaffen. Sie hat es bis jetzt auf beneidenswerte Art und Weise hinbekommen.
Und hat zeitgleich mit ziemlicher Sicherheit ihr Ticket gelöst fürs Jahresendturnier. Ja. Also in der Theorie kann sie noch eingeholt werden, aber das wäre jetzt schon eine große Überraschung, wenn das wirklich so passieren sollte. Man muss sagen, es ist jetzt natürlich seit nach Wimbledon eine extrem dominante Phase gewesen. 2, 3 Niederlagen in der Zeit gehabt, Olympia gewonnen, hier das Finale erreicht. Das ist schon sehr beeindruckend und auch heute gegen Sabalenka ein besseres Match gespielt als in der Vergangenheit. Man hat gesehen, Sabalenka kann ihrer Rückhand zusetzen und die ist schwächer als die Vorhand. Aber bisher hat sie ja in den direkten Duellen eigentlich nie einen Stich gesehen. Ich glaube, kaum den Aufschlag Sabalenka abgenommen. Das hier heute 3-mal, meine ich, gelungen. Und das war eine gute Leistung. Man sieht auch sehr klar, wo sie noch besser werden kann. Aber sie hat bestätigt, was sie ja schon im letzten Jahr gezeigt hat. Da hat der Aufstieg ja eigentlich Richtung Top 10 begonnen. Da hatte sie es geschafft, wirklich zu überzeugen auf der China-Tour. Und jetzt hat sie sich oben in den Top 8 festgesetzt. Da gehört sie im Moment auch hin. Und ich glaube, Sabalenka ist für sie auf dem Sand und auf langsamen Hardcourts auch zu schlagen. Sie hat in diesem Jahr ja auch Swiatek schon geschlagen. Also mal gucken, wo es für sie hingeht. Im Moment wirkt sie für mich noch nicht wie jemand, die Grand Slams gewinnen kann, aber sie ist auch noch nicht weit oder ist nicht mehr weit davon entfernt.
4-0 steht es jetzt im Head-to-Head zwischen Sabalenka und Jin Wenzhang. Die beiden haben sich 3-mal bei Grand Slams gegenübergestanden, 2023 bei den US Open, dieses Jahr bei den US Open und bei den Australian Open im Finale und jetzt in einem Tausender-Finale. Also es gibt schlechtere Head-to-Heads, was die Austragungsorte angeht, 3-mal bei einem Grand Slam und 1-mal bei einem Tausender-Turnier und niemals vor dem Viertelfinale. Also die beiden haben sich wirklich auf den größten Bühnen dieser Welt getroffen und Sabalenka hat bislang immer die Oberhand gewonnen und in diesem Fall war es so, dass Jin Wenzhang gerade im zweiten Satz enorm starkes Tennis gespielt hat und aus diesem Match, was am Anfang wie eine klare Sache aussah, dann wirklich ein tolles Ende genommen hat und ein tolles Match wurde und das Sabalenka dann am Ende dann gewonnen hat. Jin Wenzhang hat zwischendurch dann auch nochmal wieder ein bisschen Kritik geerntet, dadurch, dass sie zwischendurch eine Situation gehabt hat, wo sie einen Schmetterball nicht erreicht hat, dann neben dem Linienrichter stand und dann vorgegaukelt hat, dass der Linienrichter sie behindert habe bei ihrer oder in ihren Bewegungen. Das war hinterher in der Zeitlupe zu sehen, dass das nicht der Fall war. Also es ist schon so, dass sie immer noch so ein kleines bisschen aneckt, sowohl bei den Spielerinnen als auch bei den Offiziellen, sage ich jetzt mal, bei den Schiedsrichtern. Aber sie macht im Moment noch den Eindruck, als ob ihr das egal sei. So ein bisschen eine Danielle Collins Light, hat man das Gefühl.
Naja, ich glaube, es schwingt ja halt auch, sind wir ehrlich, eben im Frauensport oder bei Frauen immer auch sowas mit so, naja, die sollten doch halt auch irgendwie nett zueinander sein. Mhm. Und wenn das jetzt Typen miteinander über die Geschichte angestellt haben, gerade im Tennis, ja, dann ist es halt Teil des Entertainments. Und Sharapova war damals eine Irritation für viele, wie sie sich gegeben hat. Aber war für viele natürlich einfach durch ihre Herkunft oder ihr Auftreten irgendwie so ein bisschen, trotzdem war es einfacher, glaube ich, zu der eine Verbindung herzustellen. Und das ist, glaube ich, für viele andere Spielerinnen und Teil der Tennisöffentlichkeit mit Zhang nicht so. Aber ich glaube wirklich, wäre sie ein Typ, würden wir, nicht wir beide, aber jetzt so die Tennisöffentlichkeit da und die Mitspielerin da auch ein bisschen anders drauf schauen. Ich meine, die Geschichte mit dem Linienrichter, ich nehme jetzt auch an, dass sie den dafür beschuldigt hat, aber keiner von uns versteht jetzt Chinesisch, wer weiß, was da wirklich passiert ist. Aber eben die ganze andere Geschichte finde ich ein bisschen aufgebauscht. Ich weiß, dass die anderen Spielerinnen dazu beigetragen haben, aber jetzt ganz ehrlich, also, ne?
Ganz kleines bisschen off topic. Ich schaue mir im Moment ganz viele historische Matches an, so auf YouTube, und da ist mir letzte Woche eine fantastische Dreiviertelstunde Tennis aus dem Jahr 1976 entgegengekommen in meinem Algorithmus. Das war nämlich erste Runde in damals noch Forest Hills, US Open, erste Runde, damals noch auf grünem Sand, bevor es dann nach Flushing Meadows zog. Da habe ich das Match zwischen Ilina Stase und Hans-Jürgen Pohmann gesehen, damals noch über Best of Three. Und wie Ilina Stase sich auf diesem Platz daneben benommen hat, würde das heute ein Spieler auch nur 20% von dem machen, was er damals da gemacht hat. Das wäre heute nicht mehr in dieser Form möglich gewesen. Wir würden wochenlang über nichts anderes sprechen als über das Benehmen dieses Spielers. Was Ilina Stase damals dann gemacht hat, es ist wirklich, wirklich herausragend, diese 40 Minuten, sich 40, 45 Minuten sich anzugucken. Hans-Jürgen Pohmann, der dann auch noch super viel Öl ins Feuer gießt, also der wirklich sieht, dass Ilina Stase auf Zinne ist und das Ganze auch noch unterstützt. Ein komplett aufgebrachtes Publikum. Herrlich. Erste Runde, US Open. Ganz großartig, das nur als Off-Topic dann noch. Und Ilina Stase, hinterher, die Schiedsrichterin hat sich geweigert, ihm die Hand zu geben. So.
Ja, ich meine, wir leben andere Zeiten. Wir leben in Zeiten der sozialen Normierung, was halt durch die sozialen Medien auch geschieht. Und dadurch auch, ich meine, als wir beide angefangen haben, Tennis zu gucken, und das werden die Jüngeren jetzt wahrscheinlich gar nicht wissen, da hätte man von so einem Turnier vielleicht 4 bis 6 Matches gesehen. Der Rest ist gar nicht versendet worden, hat es gar keine Kameras für gegeben. Meist wurde der Center Court bis eigentlich in die 10er Jahre von so Turnieren irgendwie bespielt. Den Rest hat man gar nicht mitbekommen. Und dadurch haben wir natürlich als Tennisöffentlichkeit mehr Ahnung. Und auch, was Spieler und Spielerinnen übereinander sagen, hat jetzt natürlich viel mehr Gewicht. Und die Geschichte, das hat ja alles angefangen damit, dass Emma Navarro sich im amerikanischen Fernsehen nach den Olympischen oder nach ihrer Niederlage bei den Olympischen Spielen beschwert hat. Und daraus ist jetzt halt so ein Selbstläufer geworden, der schon so ein bisschen wirkt, alle gegen eine. Aber ich tippe, Zhang hat da das Gemüt für, um müde drüber hinweg zu lächeln.
Sabalenka hat gegen Zhang gewonnen. Halbfinale, können wir dann nochmal drüber sprechen, über die Halbfinalistinnen. Coco Gauff hat hier sich ins Halbfinale gespielt und das war bis zum Halbfinale eine souveräne Geschichte. Und wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen, dass Coco Gauff einen neuen Coach hat und der sich mit ihr dann den Aufschlag angucken wollte und dann auch den Aufschlag als Schlag identifiziert hat, der am meisten zu verbessern ist. Und sie hat selber gesagt, wenn mein Aufschlag funktioniert, funktioniert auch der Rest des Spiels. Sie hat gegen Arina Sabalenka verloren mit 6:1, 4:6, 4:6, wobei sie im Halbfinale im ersten Satz herausragendes Tennis gespielt hat, aber 17 Doppelfehler in den Sätzen 2 und 3 gespielt hat, am Ende 21 Doppelfehler aneinander gereiht hat. Zwischendurch gab es lautes Raunen im Publikum, jedes Mal, wenn sie den ersten Aufschlag ins Netz gesetzt hat. Und es waren keine knappen ersten Aufschläge, die Bälle sind in die Netzwurzel gegangen. Der Aufschlag nach wie vor Work in Progress, aber wir haben es vor 2 Jahren bei Arina Sabalenka erlebt, die zwischendurch auch den Jips hatte, was die Aufschlagbewegung angeht. Und die hat das ziemlich gut in den Griff bekommen. Ich mache mir keine Sorgen, dass Coco Gauff das nicht in den Griff bekommt. Und sie sollte eigentlich eher zufrieden über das Ergebnis sein, trotz dieses Aufschlags.
Ja, und apropos lautes Raunen, heute im Finale war ein Ballwechsel dabei, das war unter Umständen der lauteste Ballwechsel, den wir bisher im Tennis erlebt haben, ging irgendwie mehrfach hin und her und kann mich jetzt nicht mehr an Ende des Punkts erinnern, aber das Publikum ist wirklich komplett mitgegangen und also gar nicht so diese klassische Tennis-Etikette, dass wir schweigen uns aus, während das Ball wechselt, sondern es wird gefühlt einfach von 20.000 Leuten mitkommentiert. Mhm. Ich glaube, die Tennisbrüsten stört's. Ich finde es sehr amüsant, muss ich sagen. Irgendwie
über die Stimmung, die Stimmung fand ich fantastisch während der 12 Tage in Wuhan.
Ja, die Leute haben Bock drauf.
Ne? Ja.
Und ja, du hast ja schon gesagt, wie sie auf Goff reagiert haben. Und ich an Goffs Stelle würde drauf gucken. Also sie hat am Ende des Matches mehr Punkte gewonnen. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Das heißt, es war eigentlich ein 50-50-Match, was auch an sie hätte gehen können. Und die Vorhand war zwischendrin richtig gut. Also ich hatte das Gefühl, sie hatte mit der Vorhand jetzt wirklich die Möglichkeit, Sabalenka immer wieder im Rhythmus zu stören, indem sie mit Topspin die Linie entlang gegangen ist mit der Vorhand und dann irgendwann kurz einen Ball bekommen hat und den dann auch mit der Vorhand beenden konnte. Wenn sie das dauerhaft in ihr Spiel reinbekommt, sie hat es immer mal wieder versucht, diese Loopy-Bälle, die Vorhand entlang, zum Beispiel gegen Świątek, aber die waren ziemlich harmlos, wenn die Spielerin zum Beispiel drumherum laufen konnte, wie es Świątek kann und dann einfach eine Inside-Out-Vorhand gespielt hat. Aber hier hatte ich das Gefühl, war so viel guter Spin und so viel Power drin, dass es selbst Sabalenka in die Defensive getrieben hat. Also da könnte sich eine Lösung auftun und das mit dem Surf wird auch irgendwann wieder klappen. Und ja, sie ist im Moment wahrscheinlich wirklich fünftbeste Spielerin der Welt. Dafür, wie jung sie ist, ist immer noch extrem beeindruckend. Und mal schauen, was nächstes Jahr passiert. Aber ich würde sagen, das war jetzt schon mal ein ziemlich guter Jahresabschluss und gucken, was nach beim Jahresendturnier passiert.
Dass sie das Match gegen Sabalenka so lange offen halten konnte, obwohl sie 5 Aufschlagspiele einfach so mit ihrem Aufschlag verloren hat, 4 Punkte pro Aufschlagspiel, 21 Doppelfehler am Ende, das zeugt davon, dass sie, wenn das Spiel offen war, wenn es in die Ballwechsel reingegangen ist, dass es wirklich eine enge Geschichte war. Eine Spielerin müssen wir auch besprechen hier, und das ist Wang Jingyu. Die hat hier auch das Halbfinale erreicht, hat dort in 2 Sätzen gegen Jin Wenjiang verloren und da war das Publikum tatsächlich sehr aufgeregt, dass dort ein rein chinesisches Halbfinale gab. Jinyi Wang hat sich durchgesetzt gegen Ekaterina Alexandrova und vor allen Dingen ihr Sieg gegen Jessica Pegula vorher, der war sehr beeindruckend. Sie hat immer so ein bisschen, also sie hat noch nicht den ganz großen Durchbruch geschafft. Sie war mal unter den Top 35 der Weltrangliste, hat auch 32 war ihre beste Position, hat es noch nicht so unter die Top 30 geschafft. Und man fragt sich immer wieder, sie hat immer solche Matches dabei zwischendurch, wo sie ganz große Spielerinnen schlägt. Und Jessica Pegula scheint wirklich eine ihrer Lieblingsgegnerinnen zu sein. Aber dass sie es nicht schafft, wirklich diese Konstanz zu haben, unter die Top 30 zu kommen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir da nächstes Jahr eine Änderung sehen werden. Weil ich glaube, dass sie wirklich eine Spielerin ist, die da dauerhaft in die Weltspitze reinstoßen kann. Was denkst du?
Ich sehe es noch nicht direkt. Ich finde allerdings, wenn man das jetzt hier, also wir müssen ja erstmal sagen, es war eine gute Saison, allein schon dadurch, dass sie bei den Olympischen Spielen eine Medaille gewonnen hat. Wir wissen, das ist in China, zählt das was. Und dann muss ich sagen, dafür, dass sie hier, was im Rückblick ihrer Karriere unter Umständen eines der größten Matches überhaupt ihrer Karriere sein wird, das rein chinesische Halbfinale, dass sie das so gut bestritten hat, dass sie jetzt nicht groß abgefallen ist gegen Zhang, das fand ich beeindruckend. Und es ist möglich, dass sie es weiter nach oben schafft. Sie hat eine smoothe Technik, sie bewegt sich gut. Sie hat jetzt also zumindest nach außen hin zeigt sie keine emotionalen Volatilitäten oder so. Also da steckt vielleicht eine Top-20-Spielerin drin. Aber selbst wenn es nicht klappt, hat sie das Match, was wahrscheinlich die größte Aufmerksamkeit in ihrer Karriere bisher erregt hat und vielleicht auch erregen wird, hat sie gut bestritten und ist jetzt zum Beispiel nicht mit einem 1 und 2 daraus gegangen. Das hätte ich mir vorstellen können, wäre für sie echt bitter gewesen. Und so muss man sagen, nach den harten Siegen zuvor hat sie da, finde ich, gut bestanden. Und ich hatte mir davor schon ein bisschen Sorgen gemacht, dass sie da ziemlich untergehen würde.
Arina Sabalenka gewinnt die Wuhan Open im Finale gegen Jin Wenjiang. Am Ende war es ein Turnier, was von Sabalenka bestimmt worden ist. Iga Świątek sucht immer noch ihren neuen Coach und es werden nach wie vor sehr viele Namen rumgereicht. Und Wim Fischett ist natürlich immer noch in der Verlosung, wobei ich dann glaube, dass es Wim Fischett dann nicht mehr werden kann, wenn es die Entscheidungsfindung jetzt schon so lange dauert. Ich bin auch von einem polnischen Kollegen jetzt gefragt worden, was ist denn mit Sascha Bajin und Torben Beels? Und dann habe ich gesagt, also so richtig auf die beiden bin ich jetzt noch nicht gekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass beide Interesse hätten, Iga Świątek zu coachen. Aber dass das hier im Moment noch so ein bisschen, ja, die große offene Geschichte ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir noch ein paar Tage warten müssen, bis ein neuer Coach da ist.
Ja, ich kann mir vorstellen, mit Fizet wird es auch um Geld gehen, wenn ja, mit dem verhandelt wird. Also ich, ohne Inside-Infos zu haben, würde ich jetzt mal denken, Fizet macht eine Saison nicht unter einer niedrigen siebenstelligen Summe. Und ob Swiatek bereit ist, das zu bezahlen, weiß ich nicht. Sie wird im nächsten Jahr viel zu beweisen haben und ich glaube, sie hat auch den Anspruch, nachdem jetzt die Olympischen Spiele eben aus dem Weg geräumt waren, was ja so ein einmaliges Ereignis in ihrer Karriere war, dass das jetzt eine neue Karrierephase beginnt und ich gehe davon aus, dass sie vorhat, in den nächsten 3-4 Jahren irgendwie, weiß ich, 10 Grand-Slam-Titel oder so zu gewinnen. Das nehme ich jetzt mal an, ist ihre Anspruchshaltung zumindest intern und dass sie da jetzt jemand sucht, der sie begleitet, aber ja, ich weiß nicht, ob sie Fizets Preis bezahlen wird, der wirklich im Ruf steht, die höchsten Preise in der Tennis-Community, zumindest unter den Coaches bei den Damen aufzurufen. Aber ja, sie hat ja eigentlich Zeit, sich das jetzt zu überlegen, steht ja nicht unter Druck, das jetzt in irgendeiner Form direkt ausführen zu müssen.
Diese Woche, wie gesagt, in Ningbo und Osaka, die beiden Turniere. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über das Shanghai Masters sprechen. Das Shanghai Masters, das am Ende von Jannik Sinner gewonnen worden ist, der die ganzen Nachrichten, die abseits des Platzes rund um ihn einprasseln, im Moment auf dem Platz mit einer Weltklasseleistung nach der anderen beantwortet. Das alles gleich hier bei Chip and Charge, dem Tennis Talk.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut, Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne. Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tat und Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Jannik Sinner hat das Turnier in Shanghai, das Rolex Shanghai Masters, gewonnen. Im Finale gewann er gegen Novak Djokovic mit 7-6 und 6-3. Und ich habe es eben schon in der Anmoderation gesagt, alles das, was um ihn herum im Moment stattfindet, hat man das Gefühl, dass Sinner das komplett auf dem Platz kalt lässt und dass er im Moment nur sportlich sprechen will. Natürlich sagt er zwischendurch in Interviews dann noch was, aber ich finde, dafür, dass es so viel Ärger im Moment um seine positiven Dopingproben und den Einspruch jetzt dann auch von der WADA etc. gibt, moderiert er das enorm, enorm kühl weg. Und gerade auch auf dem Platz lässt er sich nichts davon anmerken, dass er abseits des Platzes im Moment Diskussionen rund um sich hat. Dieses Turnier, wie er das bestritten hat, das war mehr als beeindruckend.
Ja, und er kam ja aus einer Niederlage gegen Alcaraz, eine der ganz wenigen, die in diesem Jahr auf Hartplätzen gehabt hat. Und dann finde ich noch ganz spannend, da hat er eben die Nummer 1 eingetütet fürs Jahresende jetzt schon. Und sollte er nicht gesperrt werden, dann glaube ich, ist die Grundlage gelegt, dass er noch ziemlich lange oben an der Weltranglistenspitze bleiben wird, weil was ja bei ihm so ist, die Punkte verteilen sich verdammt gut. Häufig haben wir jetzt ja Spieler, Spielerinnen, die 6, 8, 10 wirklich gute Wochen haben. Und zum Beispiel Alcaraz wird im nächsten Sommer 2 Grand-Slam-Titel zu verteidigen haben. Bei Sinner ist einer am Anfang, der andere am Ende des Jahres. Er hat überall gut Punkte gemacht. Das heißt, er hat jetzt einen ziemlich komfortablen Vorsprung von 3.000 Punkten. Selbst wenn er jetzt bei den Australian Open früh rausgeht, gehen wir nicht von aus. Dann würde er an der Weltranglistenspitze bleiben. Und das, diese Art von Punkteverteilung, das haben wir über die Jahre öfter gesehen, das sind diejenigen, die sich da lange oben halten können. Und wahrscheinlich ist Alcaraz der eigentlich beste Spieler der Welt, aber Sinner ist der konstanteste. Und ich wäre nicht überrascht, wenn er, vorausgesetzt, er wird nicht gesperrt, noch ein Jahr an der Weltranglistenspitze bleibt. Und diese Woche hat unterstrichen, wie ihm das gelingt. Ich meine, wenn wir schauen, zwar nicht immer Glanzleistungen, aber gegen die beiden großen und wichtigen Rivalen hat er ziemlich klar gewonnen. Gegen Medvedev, da ja, können wir gleich nochmal drüber reden. Medvedev im Moment wirklich wieder angeschlagen, wirkt auch sonst nicht so ganz dabei. Und gegen Djokovic hat man gesehen, er ist im Moment der bessere Djokovic. Also er hat Djokovic kein Break zugestanden und war jetzt nicht überragend besser, aber schon der klar bessere im direkten Duell. Und von daher, im Moment eben konstantester, wenn auch nicht immer bester Spieler der Welt.
Ich hatte zwischendurch das Gefühl, dass Djokovic schon ein bisschen das Interesse daran verloren hat an diesem Match, an diesem Finale, weil ich hatte das Gefühl, dass er gesehen hat, ich werde das Match heute nicht gewinnen können. Vielleicht dann auch selber noch ein bisschen angeschlagen, dadurch, dass er eine Hüftverletzung hatte, musste sich auch im Halbfinale behandeln lassen. Aber ich glaube, dass er nach diesem verlorenen ersten Satz gesehen hat, ich werde das heute nicht gewinnen können. Und da hatte ich dann so ein bisschen auch das Gefühl, und das, wie gesagt, das ist das Gefühl von mir, dass er im zweiten Satz gewusst hat, ich kann das nicht mehr gewinnen und dementsprechend ja auch relativ zurückhaltend war, was seine Emotionen anging.
Ja, also eben, was ja über dem Match schwebte, aber jetzt für mich so ein bisschen arg forciert wirkte, war dieses Jahr, kann er den 100. Titel seiner Karriere gewinnen? Klar, wäre es eine schöne Sache gewesen, aber ich weiß nicht, wie viele Leute sich an den 100. Titel von Federer erinnern können. Ich glaube, es war irgendein australisches Turnier, vielleicht war es auch nicht. Und von daher, das wirkte für mich alles ein bisschen aufgebauscht. Am Ende, wenn man drauf guckt, war es ja nüchtern jetzt erstmal eine Rückkehr zur Form nach den US Open. Er hatte aber auch seit den US Open gesagt, dass er gar nicht weiß, ob er irgendwas nach China spielt. Also wissen wir jetzt gar nicht, hat es eine Konsequenz? Wird er jetzt in Paris, in Turin am Start sein? Wenn ja, dann dürfte er sich mit dem Finale hier ziemlich sicher qualifiziert haben. Er hätte wahrscheinlich gerne einen Sieg gegen Sinner gehabt, auch weil das vermutlich bei den Australian Open sein Hauptrivale sein wird, aber dadurch, dass im Moment nichts in der Karriere von Djokovic abseits von Grand Slam Finals wirklich Konsequenzen hat, glaube ich, werden wir das jetzt noch öfter erleben, dass es dann auch nach außen so wirkt.
Sein 100. Titel war übrigens in Dubai 2019 gegen Stefanos Tsitsipas im Finale 6-4, 6-4. Das ist Basiswissen. Ja. Ich habe es garantiert nicht wikipediert gerade. Garantiert nicht. Jannik Sinner, du hast es gesagt, das müssen wir einmal gerade noch besprechen, Jannik Sinner ist vielleicht nicht immer der beste Spieler, aber er ist der konstanteste Spieler. Ich glaube auch nach wie vor, dass Carlos Alcaraz die höheren Peaks hervorrufen kann, aber dass Jannik Sinner am konstantesten in einem Hochdrehzahlbereich agieren kann.
Ja, das
ist das verständlich,
ja,
was ich gesagt habe.
Naja, ist eben, was hat er eben? Was würde er jetzt haben? Eine 60-5-Bilanz oder so dieses Jahr auf Hartplätzen. Und das reicht ja auch. Er ist auf Sand nicht der Beste. Er ist auch auf Rasen nicht der Beste. Auf Hartplätzen ist er wahrscheinlich schon der Beste. Auch wenn er zweimal auf Hart in diesem Jahr gegen Alcaraz verloren hat. Aber ich weiß nicht, ob das in einem Grand Slam-Match unbedingt passiert wäre. Da vermute ich fast, dass Sinner das dann für sich entschieden hätte. Und eben diese Konstanz reicht aber, um eben, man kann im Tennis es über die Grand Slam-Titel holen, aber man kann es ja eben auch über die Masse an Siegen oder ich suche eben nach einem Wort für Accomplishments oder so holen. Eben dieses lange an der Weltranglistenspitze sein. Ich würde nicht darauf wetten, dass Alcaraz am Ende länger an der Weltranglistenspitze gestanden hat als Sinner. Und das kann man sagen, ist ziemlich egal. Aber wo wir jetzt am Anfang der Sendung jemanden wie Nadal hatten, das ist dann vielleicht eine der Sachen, die, wenn wir jetzt diese GOAT-Diskussion anfangen, die wir jetzt nicht anfangen, aber.
Nein.
Er stand um einiges weniger an der Weltranglistenspitze als Federer und Djokovic. Und das könnte hier auch passieren. Einfach dadurch, dass Sinner konstant seine Leistungen bringt. Und dann ist immer eine Abwägungsfrage, was ist für einen wichtiger.
Novak Djokovic stand hier im Finale und hatte sich durchgebissen gegen Taylor Fritz, einen seiner Lieblingsgegner, hat er im Halbfinale gewonnen. Vorher gegen Jakub Mencik, ein ganz, ganz enges Match. Über Jakub Mencik und über Tomas Machacek müssen wir gleich sowieso noch sprechen. Er hatte gegen Roman Safiulin gewonnen, gegen Flavio Cobolli hatte er gewonnen und in zwei Tiebreaks gegen Alex Mickelson gewonnen. Am Ende hat er, ja, die Jungen hat er alle so ein bisschen in die Schranken gewiesen, auch wenn er gegen Jakub Mencik, der enorm hohes Niveau auf den Platz gebracht hat, auch wenn er zwischendurch da Probleme hatte, hat er sich am Ende gegen die jungen Leute noch durchgebissen. Und Taylor Fritz kann einem fast schon leid tun, ähnlich wie Richard Gasquet gegen Rafael Nadal.
Ja, und eben Tennis-Matchup-Sport. Und wir haben darüber gesprochen in den letzten Monaten, die Beinarbeit von Fritz ist besser geworden. Aber es gibt eben immer noch Spieler, und da zählt Djokovic ganz sicher dazu, die ihn einfach dazu bekommen, dass er sich mehr bewegen muss, als er das am Ende möchte. Im Moment ist er in der Lage, mit so einer kontrollierten Offensive, zum Beispiel gegen jemand wie Zverev, das Matchup zu kontrollieren. Aber Djokovic hat ihn mehr bewegt, als das jetzt bei anderen der Fall ist. Und da sieht man einfach, ne, da reicht es dann am Ende eben nicht für Fritz. Der hat hier ein gutes Turnier gespielt, keine Frage. Aber am Ende war er dann doch mal wieder relativ chancenlos. Wäre spannend gewesen, wenn es in den dritten Satz gegangen wäre. Vielleicht hätte Fritz das dann für sich kippen können. Aber so muss man sagen, eben für Djokovic eben ist im Moment so kontextlos. Wenn er jetzt die Ambition hat, das Jahr zu Ende zu spielen, hat er es eingetütet mit Turin, mit diesem Lauf. Vielleicht ist es aber auch nur für die Sponsoren hier gewesen. Es gab ja noch diesen kleinen, diese ganze, kann man kurz sagen, Federer war am Start. Mhm. Das Ding heißt ja nicht umsonst hier, das Rolex Shanghai Masters. Ja. Und saß er heute wie ein König zwischen Ferrero und Alcaraz. Und er und Djokovic scheinen ja mittlerweile auch besser miteinander auszukommen. Also beide waren hier so ein bisschen eingebunden. Das dürfte auch einer der Gründe gewesen sein, warum Djokovic da war. Ich glaube, der war jetzt nicht nur da, um die Form zu finden. Und ist auch vollkommen okay. Er ist der absolute Superstar im Moment des Tennis und will als solcher auch gefeiert werden. Steht ihm auch total zu. Aber eben, ich weiß nicht, was es jetzt bedeutet für die nächsten Monate.
Ich bin wirklich gespannt, wie ihn diese Nachricht, dass Rafael Nadal jetzt seinen Rücktritt angekündigt hat, wie ihn die nochmal beschäftigt. Weil er selber gesagt hat, ja, er kann es verstehen, dass Rafael Nadal jetzt seinen Rücktritt bekannt gegeben hat, aber so ein bisschen hat er es vielleicht so ein bisschen übertrieben, wo er gesagt hat, ein bisschen ist ein Teil von mir damit auch gestorben oder zurückgetreten. Er hat seine Gegner der letzten 20 Jahre einfach nicht mehr und jetzt ist er mit 37 im Spätherbst seiner Karriere und gegen wen und für was kämpft er denn noch? Und wenn man daraus dann Motivationsprobleme dann, ja, wenn man daraus dann Motivationsprobleme hat, dann kann ich das schon extrem gut nachvollziehen. Und Djokovic hat gesagt, er wird nur noch die Turniere spielen, die ihm Spaß machen oder wo er oder die ihm wichtig sind. Und sollte er hier jetzt dieses Jahr dann die ATP-Finals noch spielen, er hat gesagt, dass er auf jeden Fall nach Malaga kommt, um Rafael Nadal zu verabschieden, auch wenn sich Serbien nicht qualifiziert hat. Aber ich kann das schon nachvollziehen, wenn er jetzt wirklich einen ganz, ganz sanften Schedule spielt die nächsten 12 Monate noch.
Wahrscheinlich hat immer noch so ein 1% Angst in ihm da gewesen, dass Nadal irgendwie doch nochmal die Form findet, zwei French Opens gewinnt und am Ende steht es 24-24. Das ist jetzt weg. Jetzt wissen wir, Djokovic wird aus seiner Generation nicht mehr eingeholt werden. Er ist jetzt erstmal auf absehbare Zeit zumindest der erfolgreichste Tennisspieler aller Zeiten. Klar, es gibt eben noch diese kleinen Rekorde wie, weiß ich, meist gewonnene Turniere oder so, aber wen interessiert es am Ende des Tages? Die 25 wäre wahrscheinlich nett, um Margaret Court hinter sich zu lassen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ihn das irgendwie motiviert. Vielleicht motivieren ihn Sinner und Alcaraz, wahrscheinlich aber auch irgendwie nicht. Also ich glaube, es ist eine ziemlich offene Geschichte, ob er nochmal was in sich findet oder ob er nichts mehr in sich findet. Und an einem guten Tag ist er locker noch wahrscheinlich sogar die Nummer 3 in der Welt. Also ich glaube, in einem wirklich großen Match würde man ihn anstelle von Zverev oder Medvedev oder der ganzen Generation da immer noch nehmen. Aber er wird wahrscheinlich nicht mehr auf die Nummer 3 der Welt kommen. Also da müsste schon einiges passieren, wie Grand Slam-Siege oder so.
Ja, es ist insgesamt, glaube ich, auch nicht, dass er nochmal so ganz, also dass er bräuchte jetzt noch 4 Turniersiege, um Roger Federer mit den zweitmeisten Turniersiegen einzuholen. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er diese 4 Turniersiege noch holen wird. Das steht im Moment, glaube ich, einfach im Moment nicht dran. 109 von Jimmy Connors ist wohl jetzt inzwischen außer Reichweite. 10 Turniere, die er noch gewinnen müsste. Wenn er auf 250er Turnieren jetzt nur noch rumspielt, dann kann ich mir das auch vorstellen. Aber nein, das ist außerhalb meiner Vorstellungskraft. Und jetzt die Ziele zu finden und jetzt die Motivation zu finden, ich glaube, das wird für die nächsten Monate die ganz große Frage im Fall von Novak Djokovic sein. Der Kollege Sascha Osmo, der serbische Kollege, hat gesagt, er empfand diese Leistung heute von Novak Djokovic als ein Indikator darauf, dass Djokovic 2025 nochmal mit besonderer Motivation rangehen würde an dieses Jahr. Und da bin ich wirklich sehr gespannt, wie er jetzt seine Prioritäten für die nächsten 12 Monate dann reinbringen wird. Weil er hat gesagt, er möchte auf jeden Fall weiterspielen. Wie er weiterspielen wird, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht.
Er kann seine Meinung ja auch immer ändern.
Das ist durchaus möglich. Im Halbfinale stand ein junger Tscheche. Das war nämlich Tomáš Macháč. Der hatte im halben Viertelfinale vielleicht die beste Leistung dieser kompletten Woche gebracht. die Leistung war so gut, dass er sich hinterher auf Instagram dafür entschuldigt hat bei Carlos Alcaraz für sein Level. 7-6, 7-5 gewann er im Viertelfinale.
Lässiger verlor, Flex, ha?
Was bitte?
Lässiger Flex.
Das ist ein lässiger Flex, ja. Im Halbfinale verlor er gegen Jannik Sinner mit 4-6 und 5-7. Das war auch unter den Augen von Roger Federer, wo der Bildregisseur, der dann auch die Bilder an den Leinwänden hat, wo der dann ein bisschen zu häufig dann während des Matches auch Roger Federer eingeblendet hat, wo das Publikum etwas abgelenkt war. Aber Thomas Maratsch hat sich hier durchgesetzt in einem wirklich famosen Turnier, das er gespielt hat. Er war in 30 gesetzt, hat in der ersten Runde gegen Alejandro Davidovic Fokina gewonnen, 1-6, 7-6, 6-4, dann gegen Alexander Vukic, dann gegen Tommy Paul in 3 Sätzen gewonnen und dann am Ende gegen Carlos Alcaraz 7-6 und 7-5. Wie gesagt, es war vielleicht die beste Einzelleistung, die wir in dieser Woche gesehen haben. Thomas Maratsch zusammen mit Jiří Lehecka und Jakub Menšík ist er die neue tschechische Generation. Und ich habe in meiner Tennis-WhatsApp-Gruppe eine kleine Wette laufen. Wer wird am Ende Oktober 2025 am höchsten von den dreien stehen? Menšík, Maratsch oder Lehecka? Was ist deine Aussage?
Also ich wäre überrascht, wenn es nicht Menšík ist, oder?
Ich habe auch gesagt Menšík.
Der ist, glaube ich, viel gemacht, dass der in den nächsten Jahren in den Top 10 steht. Ich finde ihn jetzt nicht super interessant, muss ich sagen, bisher, was ich so mitbekommen habe. Sieht lustigerweise auch für mich aus wie ein Fußballspieler. Kann gar nicht sagen. Aber irgendwas
Mittelfeld hat er, beim ersten FC Nürnberg.
Und ja, aber krasses Talent. Also wahrscheinlich die nächste große Nummer jetzt im Tennis, im Herrentennis, gehe ich jetzt mal von aus. Kann natürlich auch irgendwie sein, dass er da nicht hinkommt, aber ich sehe die Chancen höher, dass er irgendwie Top 10 oder so in einem Jahr steht. Und wenn wir jetzt auf die anderen beiden gucken, Lehecka, da ist natürlich so ein bisschen das Ding, spielen da die Verletzungen mit und so. Total beeindruckender Offensivspieler, aber jetzt weder in den Matches selber noch irgendwie so langfristig wirkt, als hätte er jetzt immer extrem viel zuzusetzen in der Defensive. Und Maratsch, finde ich, sieht ja wirklich aus wie Nicolas Kiefer. Und erinnert mich im Spiel ein bisschen an David Goffin, über den wir gleich auch noch reden werden. Und Goffin hat es mal in die Top 10 geschafft. Viel weiter sehe ich es auch nicht. Und im Moment traue ich es ihm auch noch nicht zu. Vielleicht mal in 3-4 Jahren. Aber ist ein cooler Spieler, kriegt den Ball schnell gemacht. Sieht so aus, als hätte er Spaß irgendwie am Leben und am Tennis. Und wirkt total nett. Aber ich sehe in ihm jetzt auch nicht das überragende Talent, muss ich sagen.
Er hat ein so kunterbuntes Jahr hinter sich, Thomas Maratsch, mit damals dem Finale bei den Australian Open im Doppel mit Zhang Zhizhen zum Beispiel. Dann gewinnt er die Goldmedaille im Mixed mit Katerina Siniakova, macht da noch ein großes Geheimnis draus, ob die beiden jetzt ein Paar sind, ob sie ein Paar waren, ob sie ein Paar sein werden. Dann erregt er immer wieder Aufsehen durch seine sehr, sehr kurzen Hosen. Er hat auch den Spitznamen Shorty und hat dann hier das Halbfinale erreicht. Ich kann es gar nicht anders sagen. Es war ein kunterbuntes Jahr für Thomas Maratsch. Ich glaube, der hatte extrem viel Spaß in diesem Jahr.
Ja, ich glaube, der hat auch generell Spaß. Also der wirkt jetzt wirkt jetzt einfach wie so ein Flummi, ne? Von der Art her. Und sehr cool auf jeden Fall, dass es so Leute gibt. Und die Leistung gegen Alcaraz war beeindruckend, keine Frage. Also wie gesagt, die Fähigkeit, den Ball schnell zu bekommen, das ist häufig jemand, die richtig gute Händchen haben. Er bewegt sich gut. Er hat jetzt eben eigentlich nicht so den Schlag für mich, mit dem er jetzt einfach einen Ballwechsel beenden kann. Aber wie er sich reinlehnt, wie er die Pace des Gegners nutzt, wie er den Court abdecken kann, wie gut er am Netz ist. Ich meine, ist ja nicht umsonst im Doppel so gut. Also da ist schon jemand, der sich da oben festsetzen kann. Ist ja auch eben erst so die richtige erste Saison auf der Tour. Vorher hat es nie so ganz geschafft, sich zu etablieren. Das dürfte jetzt der Fall sein und wäre super, wenn er es in die Top 10 schafft. Ich weiß noch nicht, ob ich sehe, aber vielleicht ist ja David Goffin so ein realistisches Ziel. Der hat eine fantastische Karriere gehabt. Vielleicht kann er an den irgendwie rankommen.
David Goffin ist ein super Vergleich gewesen. David Goffin hat hier nochmal ein richtig gutes Turnier hingelegt, hat unter anderem Alexander Zverev besiegt und ist hier ins Viertelfinale gekommen. Und ihn als Vorbild beziehungsweise als so den Vergleich heranzuziehen, mag ich sehr, sehr gerne. Thomas Maratsch auf jeden Fall mit einem richtig, richtig guten Turnier. Dann lass uns noch gerade über Jakub Menšík sprechen. Der hat eins der unterhaltsamsten Matches in diesem Jahr bei den Rolex Shanghai Masters gehabt gegen Grigor Dimitrov. 6-3, 3-6, 6-4. Er hat am Ende ganz knapp nur gegen Novak Djokovic verloren. Aber er hat hier dann auch nochmal unter Beweis gestellt, dass er in diesem Jahr ein Spieler ist, auf den man wirklich wird achten müssen, auch im nächsten Jahr. Er hat ja in Dubai damals schon so gut gespielt und hat hier in der ersten Runde gegen Andrei Rublev gewonnen in 3 Sätzen, dann gegen Alexander Schewtschenko in 3, dann gegen Grigor Dimitrov in 3. Vielleicht ist ihm auch am Ende ein bisschen die Luft ausgegangen gegen Novak Djokovic. Aber das war schon ein Turnier, wo man dann auch sagen kann, die Tschechen, das tschechische Tennis hat gute Zeiten vor sich.
Ja, also eben immer vorausgesetzt, gibt keine Verletzungen oder sowas. Aber ja, der Typ wird in einem Jahr 20, ist jetzt gerade 19 geworden und könnte der Nächste sein, der es eben zum Beispiel in die Top Ten schafft, noch als Teenager. Halte ich wirklich nicht für ausgeschlossen, weil er ist groß, er deckt den Court, finde ich, richtig gut ab. Er hat 2 gute bis sehr gute Grundschläge, er hat einen Aufschlag, der, glaube ich, mal zu den Besten auf der Tour gehören könnte. Er hat beim Return ein Gefühl, alles kann noch 10%, 20%, 30% drauflegen, aber er wirkt auf mich ziemlich komplett und hat halt die Fähigkeit, Punkte zu beenden. Und das ist in den Zeiten von großen Powerspielern sicherlich ein Vorteil. Und ja, im Moment ist noch ein bisschen Lehrjahr bei ihm, aber das war jetzt nochmal ein ziemliches Ausrufezeichen. Und wie gesagt, wenn man irgendwie so auf einen wetten wollen würde von den ganz Jungen, das ist sicherlich derjenige, dem man das jetzt als erstes zutrauen könnte über die nächsten 12, 15 Monate.
Also Jakub Menschik ist hier auch ins Viertelfinale gekommen. Daniil Medvedev, über den müssen wir auch noch sprechen. Der hatte hier gute Siege, unter anderem gegen Matteo Arnaldi, wo er in 3 Sätzen gewonnen hat. Hat gegen Stefanos Tsitsipas dann gewonnen, hat gegen Jannik Sinner sehr klar verloren. Hat sich mal wieder darüber aufgeregt, wie schlecht die Bälle seien. Und Daniil Medvedev sagt im Moment, man kann sich mit diesen Bällen nur den Hintern abwischen. Man könne damit gar nichts machen. Hat dann auch den Schiedsrichter beschimpft, war nicht gut drauf. Nicht nur er hat den Schiedsrichter beschimpft, auch Stefanos Tsitsipas hat den Schiedsrichter beschimpft, auch Alexander Zverev hat sich daneben benommen, auch Francis Tiafoe hat sich daneben benommen. Und Daniil Medvedev hat hier das Viertelfinale erreicht. Und wieder sprechen wir darüber, er scheint nicht zu 100% fit zu sein.
Ja, Schulter. Mein ist halt immer wieder aufgekommen und ist halt für ihn ein echtes Problem. Ob es jetzt eben am Ende aus den Beinen, aus der Schulter oder woher auch gekommen ist, der Aufschlag ist nicht mehr konstant das. Er hat Tage oder hat Momente, wo der immer noch sehr gut ist, aber es gibt eben Zeiten, wo da nicht viel bei ihm läuft und von der Grundlinie ist er zumindest für die allerbesten, wie Sinner einer ist, schlagbar und von daher sucht er, glaube ich, jetzt so ein bisschen nach seiner neuen Rolle. Ich glaube nicht, dass er jemand ist, der sich so unbedingt damit zufrieden geben wird, irgendwie der dritte oder viertbeste Spieler der Welt zu sein. Auch wenn sehe ich auch nicht wirklich einen Weg für ihn an Sinner und Alcaraz vorbei. Vielleicht, also zumindest nicht dauerhaft. Vielleicht richtet er sich damit ein, dass er sagt, naja, ich werde halt drauf schauen, dass ich meiner Karriere noch 2, 3, 4 richtig gute Läufe bei Grand Slam Turnieren hinbekomme. Und dann reicht es unter Umständen mal in dem Finale. Aber dafür ist er, glaube ich, eigentlich zu ehrgeizig. Und er wirkt eigentlich abseits des Courts ja immer irgendwie ganz locker und auch mit
gibt
sich
im Reinen. Die besten Antworten in PKs.
Ja, und hatte doch jetzt heute auch das, hast du das Video gesehen, gegen die Ballkinder?
Nee, habe ich nicht gesehen.
Nee? Ach, war eigentlich eine lustige Geschichte. Sie haben ihn antreten lassen in Peking. Er hat mit der linken Hand gespielt gegen 10 Ballkinder, die auf der anderen Seite vom Court standen. Und also alle auf einem Court. Und Kainz jetzt ein überragender Tennisspieler, der Tennisspielerin, aber er hat daraus natürlich eine lustige Show gemacht. Er ist einfach ein netter Typ. Also jetzt in den Top Ten, wenn man mit jemandem Zeit verbringen will, dann mit ihm oder Dimitrov. Ich glaube, er ist jetzt schon der unkomplizierteste von denen irgendwie. Und unkompliziertes plus interessanteste. Aber eben, können wir auch mal kurz zum großen Thema überleiten irgendwie. Eben, was hast du gesagt? Die Tennisbälle sind für den Arsch und dann wischt er sie sich wirklich am Hintern ab. Ich meine, ich unterrichte oder ich arbeite in der 5. Klasse, sagen wir mal so. Und das sind wirklich Sachen, auch das andere, wo immer andere schuld sind, wenn man Grand Slam Finals verliert oder Leute wirklich mit derbsten Schimpfwörtern bedacht werden, jetzt wie bei Tiafo. Es ist wirklich wie in der 5. Klasse. Und vielleicht ist das Jahr zu lang und
100%ig ist das Jahr zu lang. Es waren alles 4, die sich hier daneben benommen haben, waren alles 4 Lever Cup Spieler. Die hätten einfach mal die Woche auf dem Boot verbringen sollen vor Monte Carlo oder so.
Oder sich bei Nadal einladen sollen.
So.
Ja, also ich weiß ja gar nicht, ob man da jetzt hatte, ich lese ja gerne The Athletic, die haben da gleich ein Roundtable gehabt zu den Herren, die sich daneben und dann gedacht, ja, okay. Übertreiben müssen wir es auch nicht. Es ist wirklich nicht schön, glaube ich, für die Schiedsrichter und die Schiedsrichterinnen, Linienrichter oder so, die da ums Tennis rum sind. Das macht wahrscheinlich wirklich keinen Spaß, wenn die Typen sich aufregen, aber ja,
also,
die Welt kommt auch nicht zum Ende.
Francis Tiafoe, das fand ich schon ziemlich frech, wie er sich da aufgeregt hat und da war der Schiedsrichter dann auch total im Recht und Fergus Murphy hat das gut abmoderiert, hat bei Stefanos Tsitsipas, der eben gesagt hat, ja, du hast wohl nie Tennis gespielt, hat er gesagt, doch, ich habe Tennis gespielt, nicht so gut wie du, aber ich habe auch Tennis gespielt und dann sagte Stefanos Tsitsipas, ja, wahrscheinlich in deiner Zeit nur Surfen Volley, wo ich gedacht habe, was macht das denn für einen Unterschied, was ist denn das für eine blöde Argumentation von dir, Stefanos, also, ja, es war alles, sie waren alle so ein bisschen durcheinander, alle auf Zinne und
wer war nochmal der bei Medvedev?
Ich weiß es gar nicht, wer bei
Medvedev. Das Augenrollen war ja mal
fantastisch. Ah, das war fantastisch. Ja, ja, ich weiß. Wer war das bei Medvedev? Keine Ahnung. Das weiß ich leider jetzt gerade nicht mehr.
Findet man im Internet. Sieht sehr lustig aus.
Ja, ja, es war wirklich Manuel Messina war es. Ja, genau. das war super. Der hat dann auch gedacht, oh, der hat seine Überlegungen, was er im Job werden will, hat er auch nochmal überdacht. Seine Lebensentscheidung hat er auch nochmal überdacht. Lass uns auch gerade über Alexander Zverev sprechen. Der ist im Achtelfinale ausgeschieden gegen David Goffin. David Goffin ist Zeit seiner Karriere jetzt schon ein schlechtes Matchup für ihn. David Goffin kann den Ball ähnlich wie Thomas Machatsch sehr schnell machen. Er steht sehr nah an der Grundlinie. Er gibt Alexander Zverev nicht viel Spin. Zverev muss sehr, sehr flink sein. Das war er in diesem Duell nicht und hat in zwei Sätzen verloren. Hatte vorher gesagt, naja, er kann es nicht schlimmer machen mit der Lunge. Er hatte wohl eine Lungenentzündung, aber er wolle jetzt mal durchziehen. Er könne nichts schlimmer machen mit der Lunge. Man hat gesehen, dass er nicht auf dem Höhepunkt seiner körperlichen Schaffenskraft ist. Hat auch gegen Talon Griekspoor sich nur so durchgebissen. Vorher gegen Mattia Bellucci klar gewonnen. Achtelfinale gegen David Goffin ausgeschieden. Ich persönlich würde ihm ja raten, mach einfach jetzt eine Pause, spiel am Ende noch die ATP-Finals und vielleicht noch die das Turnier in Malaga und mach ansonsten Pause. Aber er wird jetzt in Wien antreten, um dann auch Dominic Thiem zu verabschieden. Er wird dann in Paris antreten und wird die Saison dann zu Ende spielen und wird wieder die meisten Matches gehabt haben. So richtig zu 100% gut sah es nicht aus.
Nö. Ich meine, er hätte ja gegen Griekspoor auch schon verlieren können.
Ja, ja.
Müssen, war schon der bessere Spieler, aber verlieren können hätte er schon. Ja, ich meine, er steht jetzt auf eine andere Weise vor derselben Frage wie Medvedev. Wir hatten da vor den US Open drüber geredet. Die Niederlage damals in Cincinnati, die hat dafür gesorgt, dass er keine realistische Chance hatte auf die Nummer 1. Mhm. Und ich kann mir auch nicht mehr vorstellen, dass er die Nummer 1 noch werden wird. Also da müsste wahrscheinlich schon einiges zusammenkommen. Also ist die Frage eben, kann er einen Grand Slam Turnier gewinnen? Und was er uns ja schon verraten hat mit seiner Diskussion während des Matches, auch als N20er scheint er die Schuld jetzt eher bei anderen zu suchen, zumindest in Stressmomenten. Ob er das auch sonst tut, dafür kennen wir ihn alle nicht gut genug. Aber es ist ja auch schon so ein bisschen die öffentliche Wahrnehmung. Und das ist natürlich etwas, was einem im Moment selber so ein bisschen Entlastung gibt, aber jetzt nicht unbedingt dafür sorgt, dass man langfristig Fortschritte macht. Und er wird, glaube ich, besser werden müssen, um ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen. Und gucken wir mal, kann ihm das noch gelingen? Es hat höchstwahrscheinlich, vor allem wenn Sinner nicht gesperrt wird, eine neue Phase im Tennis begonnen. Und gehört er da zu den Hauptprotagonisten oder schwimmt er da jetzt eher irgendwo in den Top Ten mit? Das wird die Frage sein und das liegt aber auch ein bisschen in seiner Hand, in einer Mischung aus besser werden und wahrscheinlich ein bisschen mehr die Realitäten akzeptieren. Aber keine Ahnung, wie er damit jetzt umgehen wird.
Ich bin auch sehr gespannt, wie er damit umgehen wird. Haben wir noch was aus dem Turnier in Shanghai?
Nö,
glaube nicht. Dann haben wir nämlich noch eine Nachricht, die letzte Woche die Runde gemacht hat. Das war nämlich die Nachricht, dass Wimbledon ein bisschen was am Finalwochenende geändert hat. Sie haben die Schedules für das Finalwochenende geändert. Die beiden Halbfinals der Frauen werden am Donnerstag stattfinden, ab 14.30 Uhr deutscher Zeit. Danach das Mixed-Finale. Dann am Freitag die beiden Herren-Halbfinals jeweils um 14.30 Uhr. Das hat, glaube ich, ab diesem Jahr ab 13 Uhr oder 14 Uhr deutscher Zeit angefangen. Und die beiden Finals der Damen und Herren sind von 14 Uhr Ortszeit, also 15 Uhr deutscher Zeit, auf 17 Uhr deutscher Zeit verlegt worden. Das hat den einzelnen Grund, damit die Finals im Doppel vorher gespielt werden können. Früher, ganz früher war es so, dass am Frauenfinaltag dann auch noch hinterher erst das Frauenfinale, Doppelfinale stattfand und dann noch das Herrendoppelfinale stattfand. Das damals noch mit Best of Five. Das hat man ja auf Best of Three geändert. Jetzt finden beide Finals um 17 Uhr statt. Und das ab nächstem Jahr davor um 14 Uhr am Samstag das Herrendoppelfinale und am Sonntag das Frauendoppelfinale. Was sagst du zu diesen Änderungen?
Ja, dass du dasselbe gemacht hast wie Wimbledon. Die spannendste Nachricht schien zu vergraben irgendwo in der Presseerklärung. Irgendwie stehe ich in Wimbledon auch immer auf der Liste und krieg die E-Mails, hab sie dann auch gesehen. Und was für eine halbe gefühlte Staatskrise in Großbritannien gesagt hat, da reden wir gleich darüber, dass es keine Linienrichter mehr geben wird. Das wurde mal schön hinter der von dir jetzt vorgetragenen Nachricht vergraben. Und jetzt kann man sagen, ja, es ist wegen den Doppeln. Ich würde jetzt mal ganz zynisch sagen, der Grund, dass wir diese Änderung erleben, ist, dass ESPN unglaublich viel Kohle auf den Tisch gelegt hat und die Finals gerne zu einer anderen Zeit, vor allem auch für die Westküste der USA, haben wollte, damit das nicht irgendwie morgens um, was ist es bisher gewesen, 6, fängt es jetzt halt irgendwie um 8 Uhr an. Ich glaube, das ist der Grund. Vielleicht liege ich auch falsch. Aber eben, die große Geschichte in Großbritannien und für mich auch, naja, eigentlich hätte es mich nie überraschen sollen, ich habe lang genug da gewohnt, aber es hat schon für ein gewisses Raunen gesorgt, dass die Linienrichter und Linienrichterinnen da verschwinden. Es wurde dann hinter dem sehr schönen, zu viel benutzten Begriff der AI auf einmal versteckt, die jetzt übernimmt und die Menschen verdrängt hat. Aber das hat schon für Aufregung gesorgt, dass sie ja jetzt sich der Tour angleichen und dass wir da eben jetzt die Computer haben, die mit dem Hawkeye dort übernehmen.
Ab nächstem Jahr gibt es das Electronic Line Calling. Von 2025 an sämtliche Linienrichterinnen und Linienrichter gehören der Vergangenheit an, jedenfalls in Wimbledon und wahrscheinlich auch über die nächsten Jahre insgesamt auf der Tour. Wir wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, wie die French Open das umsetzen. Die French Open haben im Moment noch sich stur gestellt und haben gesagt, nein, wir werden erstmal ohne Hawkeye weitermachen. Es wird auch dort irgendwann das Hawkeye kommen. Wir haben ja ab 2025 bei den ATP- und WTA-Turnieren, gerade bei den großen Turnieren, ist ja die Pflicht, dann Hawkeye auch auf Sand einzusetzen. Es gibt ab dem nächsten Jahr Electronic Line Calling bei den auf allen Plätzen in Wimbledon und auch in der Qualifikation in Roehampton. Das finde ich sehr lustig. Dieser Ort, der ja immer noch so ein kleines bisschen so die Besonderheit dieses Turniers ist, dass in Roehampton dort gespielt wird und so. Und auch dort wird es Electronic Line Calling geben, auf diesem Acker, auf dem dort gespielt wird. Das ist eine schöne Geschichte.
Ja, also ich glaube, das hat man gar nicht erwähnt, ne? Wimbledon hat das okay, wahrscheinlich genau. Okay bekommen, um
den Golfplatz gegenüber zu kaufen und dort dann irgendwann die Qualifikation austragen zu müssen.
Ja. Ich glaube, Anfang der 2030er wird es sein.
Würde ich auch sagen, ja. Ja. Auf jeden Fall Electronic Line Calling ab dem nächsten Jahr in Wimbledon. Das war's mit dem neuen Podcast von Chip and Charge. Wir beiden, Philipp und ich, machen jetzt erstmal eine dreiwöchige Pause. Leider hat Philipp in den nächsten Wochen keine Zeit. Ich werde alles tun, um wenigstens da bei den Turnieren Basel und Wien dann noch was an den Start zu bekommen. Also, dass ihr nicht 3 Wochen auf den nächsten Podcast warten müsst, sondern nur 2 Wochen. Nächste Woche wird es keinen Podcast geben. Wenn euch das trotzdem gefällt, was wir machen.
Aber ganz kurz, dafür sind wir im November dann, glaube ich, jeden Sonntag am Start,
so.
Sonntag oder Montag, demnach, wie es fällt.
Ja, so und ne, ich bin auch im November dann vor Ort noch, wenn die Davis Cup Finals dann stattfinden und die Billie Jean King Cup Finals. Dort bin ich von der ersten bis zur letzten Sekunde vor Ort. Also da haben wir im November noch eine ganze Menge für euch am Start. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Twitter, Instagram, Blue Sky und Threads. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, Mensch, die beiden möchte ich auch finanziell unterstützen, gerade wo Andreas dann auch wieder mit Reisen unterwegs ist, dann könnt ihr das tun per Steady und per PayPal. Und die Links dazu gibt es in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Endlich geht sie los, die Formel 1 Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel-1-Saison 2026 haben wir euch in der XXL-Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt. Und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep racing. Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.